Herzlich willkommen beim Podcast Thinking into Health, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein glückliches Leben mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wer die letzte Folge gehört hat, kennt Christine schon. Christine ist langsam Stammgast. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Und vielleicht stellst du dich ganz kurz nochmal vor für alle, die in die anderen Folgen noch nicht reingehört haben und die heute geteasert werden, das noch nachzuholen.
Danke, Katja. Ich freue mich total auch, dass ich wieder dabei bin. Mein Name ist Christine Eberle. Ich bin niedergelassene Frauenärztin, Mitte 50, habe eine eigene Praxis seit ungefähr 10 Jahren und spüre in dieser Zeit immer mehr, dass Heilung etwas ist, was auf einer anderen Ebene entsteht, als wie es die Schulmedizin lehrt und auch mich gelehrt hat. Und das ist eine ganz große Aufgabe von mir, eine meiner Missionen, das in die Welt zu bringen, dass Heilung, egal was es betrifft, auf einer tiefen Ebene möglich ist.
Ja, und ich kann das ja nur immer wieder sagen, auf deiner Website, also so habe ich dich ja auch irgendwann gefunden und kennengelernt, Frauenheilpraxis und nicht gynäkologische Praxis oder so. Das fand ich so berührend und das ist ja auch der Ansatz, den wir haben, Schulmedizin als Teil des Portfolios zu nutzen, aber ihr eben nicht diese einzigartig hundertprozentige Bedeutung beizumessen und zu sagen, alles andere gibt es nicht, funktioniert nicht. Und deshalb haben wir uns ja auch ein paar jetzt in dem Fall gynäkologische Themen rausgesucht. Vielleicht hört ja der ein oder andere Mediziner zu, der sagt, ich arbeite in einem anderen Bereich, aber habe auch so einen Ansatz von Heilung. Dann more than welcome, sich zu melden, auch da Interviews zu machen. Ich glaube, das ist ja, wir picken jetzt den Bereich raus, aber es ist in jedem Bereich von Gesundheit möglich. Und deshalb freuen wir uns, dass wir uns da Themen raussuchen können. Und heute sprechen wir über das PCOS, Abkürzung für polyzystisches Ovarsyndrom. Und ich gebe direkt an dich ab, weil da bist du Expertin. Ich kenne es ja immer nur so vom Rand durch die Endokrinologie. Mal so einen groben Überblick, was bedeutet es? Wie viele Frauen sind betroffen? Vielleicht weiß man noch gar nicht, dass man das haben könnte. Auf was könnte man achten? Da darfst du jetzt voll einsteigen.
Ja, danke. Dann mache ich einen ganz kurzen Teaser, was es ist, so dass vielleicht die eine oder andere Frau sich dann da auch wiederfindet. Also polyzystisches Ovarsyndrom ist eine, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Erkrankung, aber es ist eine Veränderung vom weiblichen Körper, die durch verschiedene Symptome gekennzeichnet ist. Das eine ist eine seltene oder kaum eine Periode, vielleicht nur 2-, 3-mal im Jahr oder auch seltener. Die zweite Veränderung, die auftritt, ist eine Erhöhung vom männlichen Hormon im Blut. Und das äußert sich manchmal zum Beispiel durch eine vermehrte Behaarung im Gesicht oder auch am Körper, unreine Haut, fettige Haare. Also es sind so äußerliche Symptome, die die Frau dann bemerkt. Und das dritte ist, das bestätigt dann meistens die Diagnose, ist, dass die Eierstöcke im Ultraschall, also wenn wir oder wenn ich einen vaginalen Ultraschall mache, die haben ein ganz bestimmtes Aussehen. Und daher kommt dieser Begriff auch polyzystisches Ovarsyndrom. Also die haben ganz viele Eibläschen und diese Eibläschen sind vor allem randständig und die Eierstöcke sind meistens ganz leicht vergrößert. Und früher hat man gesagt, oh, die haben ganz viele Zysten. Ja, Zyste ist eigentlich nur ein mit Flüssigkeit gefüllter Hohlraum. Also das ist nichts Krankhaftes und diese Eibläschen, die sehen eben aus wie Zysten. Daher kommt dieser Begriff, aber das sind eigentlich keine Zysten, sondern die Eierstöcke haben einfach ganz viele randständige Eibläschen und hormonell läuft es praktisch ein bisschen anders, nicht falsch, aber es ist eben auch häufig so, dass durch das erhöhte männliche Hormon auch die Zyklen einfach nicht so laufen, dass wirklich selten ein Eisprung ist, was wieder eine seltene Blutung bedingt. Und die meisten Frauen, die in die Sprechstunde kommen, die kommen eigentlich, weil sie merken, die Periode ist total selten oder sie haben Kinderwunsch und sagen, wie kann ich jetzt schwanger werden? Oder ich habe eben auch viele, die kommen und sagen, ich komme mit dieser vermehrten Behaarung nicht zurecht. Und was häufig dann auch noch dazu kommen kann, ist Übergewicht. Und eine, sage ich mal, Beeinträchtigung vom Zuckerstoffwechsel. Ne? Das sind also Dinge, die dazugehören können. Ja.
Ich finde das immer so schön, wie du sprichst, weil du auch nicht von Krankheiten sprichst, sondern wirklich sind
Ja.
Veränderungen. Und wir haben
Ja.
ja schon darüber gesprochen. Letztendlich, wir haben das irgendwann als Krankheit definiert. Wir haben irgendwann gesagt, das ist krankhaft. Nur was ist, wenn das wirklich einfach nur ein Teil des riesigen Randspektrums an Möglichkeiten des menschlichen Seins
Ja.
ist? Und dann ist es natürlich toll zu sagen, ja, das sind Veränderungen und die Veränderung kann ich halt dann beeinflussen. Du hast eine Sache angesprochen, das Übergewicht. Da habe ich mich immer gefragt, ist das sozusagen unabhängig, dass jemand sozusagen, der zusätzlich noch Übergewicht bekommt, dann eben aufgrund der hormonellen Veränderungen und dieser Insulinresistenz, also quasi das Hormon, was den Zucker senkt, nicht mehr so stark wird, dass das diese metabolischen Sachen auslöst? Oder ist es wirklich Teil des, ich sag mal, der Ursache in den Eierstöcken? Oder ist es halt eher so, wenn ich aufs Gewicht achte und gar nicht so zunehme, weil das einfach was, weißt du, was Sekundäres ist? Das habe ich mich immer gefragt. Wie würdest du es?
Also im Grunde ist ja zusammen, es gibt einen Zusammenhang, sowohl in die eine als auch in die andere Seite, aber es ist, glaube ich, bis heute nicht ganz klar, was jetzt was wirklich bedingt, ne? Also ich habe viele Patientinnen, die haben ein PCOS, die sind übergewichtig oder haben Schwierigkeiten mit dem Zuckerstoffwechsel. Ich habe aber auch ganz schlanke, ja, wo dieses Gewichtsthema überhaupt gar kein Thema ist, ne? Und Fakt ist aber, und das gilt ja eigentlich auch für alle Krankheiten oder Veränderungen am Körper durch eine gesunde Lebensweise, also regelmäßige Ernährung und regelmäßiger Sport und eine gesunde Ernährung, Klammer auf, zuckerarm oder zuckerfrei, Klammer zu, kann ich alles positiv beeinflussen. Ja.
Während wo du regelmäßige Ernährung gesagt hast, man könnte sogar das stehen lassen, weil es ist ja, also dieses, weißt du,
Ja.
dieses Dauersnacken, dieses
Ja.
ganz lange gar nicht, dann eine riesige Menge, weil du heiß hast. Also regelmäßige Mahlzeiten, auch das würde man
Stimmt.
unterstreichen. Ja,
Ja.
und du hast Lebensstil angesprochen und ich meine, deshalb sitzen wir ja zusammen. Wir sprechen ja auch immer vor, und da hast du sowas Schönes gesagt wie, weil ich habe gesagt, man liest ja immer so, es ist nicht heilbar. Also egal, wenn du aufmachst und jetzt mal wirklich das Internet, dann steht als letzter Satz immer, das PCOS ist nicht heilbar. Und das ist ja immer was, wenn man irgendwas bekommt und das hört, kann das ja sowas wie Schrecken und Angst auslösen. Muss es nicht, aber bei vielen taucht irgendwie bewusst oder unbewusst ein Gefühl auf, was, wie wir wissen, ja auch wieder kontraproduktiv für Heilung ist. Und da hast du so was Schönes gesagt, du hast gesagt, ja, also letztendlich ist das ja gar nicht der Anspruch. Magst du dazu noch was sagen? Also A, wie du es gemeint hast und B, was man machen kann. Du hast ja Lebensstil schon angesprochen.
Genau, also das finde ich ganz wichtig, weil die meisten Patientinnen, die diese Diagnose haben oder auch wo wir hier drüber sprechen, die nehmen das dann gleich als Makel. Und wenn dann irgendwo noch steht, das ist nicht heilbar, dann ist das für viele so. Ja, toll, ne? Also da habe ich jetzt ein Problem fürs Leben. Aber das sehe ich nicht so und das ist auch etwas, was ich wirklich versuche dann zu vermitteln. Es ist, so wie du auch schön gesagt hast, eine Variation des Lebens im weiblichen Körper und ich kann damit leben und ich glaube auch der Anspruch ist jetzt gar nicht, das zu heilen, sondern einfach das zu integrieren und Rücksicht zu nehmen auf den Körper, der in diesen Veränderungen lebt und einfach zu schauen, okay, wo stehe ich im Moment und wie kann ich bestmöglich damit leben? Also das ist viel, viel wichtiger, ja. Und wenn ich jetzt sage, wo stehe ich im Moment, es gibt natürlich das junge Mädchen, was vielleicht eher Probleme hat dann mit der Haut und mit der Behaarung. Da haben wir in der Schulmedizin eine andere Optionen, als wenn jetzt eine Patientin hier sitzt und sagt, ich habe Kinderwunsch und mir fehlt der Eisprung. Ne? Wie gehe ich damit um? Und da ist es so wichtig, dann immer die Patientin auch abzuholen und zu gucken, an welchem Punkt sind wir und wie können wir miteinander arbeiten, ja. Und was kann ich natürlich zusätzlich tun, jenseits der Schulmedizin, dass es mir einfach damit gut geht, ja.
Ja, ich glaube, das ist der springende Punkt, dass man, und das kann man ja wieder übertragen auf jede Erkrankung, egal welches ist, dass man vor allem erstmal schaut, wie geht es mir gut mit der Erkrankung. Also nicht den Anspruch zu haben, die Krankheit muss weg,
Ja.
weil ich glaube, dann taucht Stress auf, dann ist viel Widerstand, dann ist all das da, was ja Heilung dann tatsächlich eher verhindert, sondern wirklich zu gucken, okay, ich habe das jetzt, ich nehme das jetzt an, ich identifiziere mich aber nicht damit, ich bin nicht die Krankheit, ich habe das jetzt. Und was kann ich an Symptomen beeinflussen? Was stört mich eben? Du hast es angesprochen, den einen stört die Behaarung, ja, den anderen stört der unregelmäßige Zyklus. Bei dem anderen ist es eben, ne, gerade wenn es in Richtung, du hast es angesprochen, Zuckerstoffwechsel geht, dann ist es meistens nicht das Stören, sondern wirklich das Wissen, da hängt dann nochmal was Übergeordnetes hinterher dran. Und dann zu schauen, was kann ich tun, damit es mir gut geht. Und du hast ja gesagt, da gibt es unterschiedliche Optionen. Vielleicht können wir ja mal so ein bisschen durchgehen, einmal schulmedizinisch, dass man es gehört hat, aber vor allen Dingen auch, was viel wichtiger ist, was kannst du, wenn du jetzt zuhörst, selber aktiv machen? Weil aus endokrinologischer Erfahrung weiß ich, dass wir mit der Schulmedizin dann auch, ne, gerade was Hirsutismus, Behaarung angeht, stoßen wir einfach an Grenzen. Da bleibt uns der Laser, der geht dann nur bei vielen dunklen, festen Haaren, auch begrenzt, eigen. Ne, musst du selber finanzieren, aus Erfahrungen nicht so wirklich 100% wirksam. Bei anderen Bereichen gibt es dann andere Sachen. Und was würdest du sagen? Was ist entscheidender, Haare loszuwerden oder vielleicht wirklich, ne, sich anzunehmen? Also, ich bin schön, wie ich bin, auch mit den Haaren. Also, das ist ja manchmal so, weißt du, wenn du dann, und ich weiß, dass wenn da jemand zuhört und der hat einen ausgeprägten Hirsutismus, da ist hoher Leidensdruck. Und worum es uns geht, ist wirklich die Tür zu öffnen, den ein bisschen zu senken, um eben wirklich Lebensqualität reinzuholen und trotz aller Symptome ein schönes Leben zu haben. Aber was würdest du sagen, so wenn man so die Altersgruppen und die möglichen Symptome durchgeht, welche Option hat jeder und vor allen Dingen eben selber?
Also das, sage ich mal, das junge Mädchen, ne, oder das pubertierende Mädchen oder die junge Frau, die kommt und wirklich darunter leidet, dass die Haut nicht so gut ist, dass die Verhaarung vermehrt ist, da haben wir natürlich schulmedizinisch die Möglichkeit, auch mit Hormonen zu behandeln, ne? Wir wissen, im Blut ist das männliche Hormon erhöht und es gibt ganz schulmedizinisch auch gewisse Antibabypillen, die sind so aufgebaut von der Hormonkombination, dass die das Ganze positiv beeinflussen können. Die Betonung liegt auf können. Es ist mitnichten so, dass die da eine Pille nehmen und alles ist gut. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, vorher zu sagen. Die Pille kann viel verbessern, was Haut und Haare angeht und natürlich auch dann einen regelmäßigen Zyklus machen, einfach durch die Hormone von außen. Aber trotzdem geht das PCOS damit natürlich nicht weg, sondern der Körper verändert sich etwas. Es ist aber nicht so, dass der Körper dann so ist, häufig wie die Mädchen oder die jungen Frauen das wollen. Und das ist manchmal ganz schwierig, irgendwie da so eine Linie zu finden, ne? Und wir leben leider in einem Zeitalter, wo halt auch sehr, sehr, sehr viel verglichen wird untereinander. Also gerade bei den jungen Mädchen oder heranwachsenden Mädchen ist das so. Das ist, also selbst das erzeugt nochmal einen riesig hohen Leidensdruck, wenn die dann auf Instagram oder woanders sehen, wie andere so toll aussehen, ja. Ich fange dann eigentlich auch wirklich immer ziemlich schnell an, darüber zu reden, was die Frau oder das Mädel dann tun kann, um besser damit umzugehen. Und dann sind wir wirklich wieder bei dem Thema Sport, Ernährung, ja, und natürlich eben auch Mindset, ja. Und jetzt zum Thema Ernährung, aber da kennst du dich ja auch gut aus, Zuckerstoffwechsel und so weiter, ne? Also was auf jeden Fall helfen kann, den Körper zu unterstützen, gesund und auch sich gut anzufühlen, ist eine zuckerarme oder zuckerfreie Ernährung. Möglichst keine oder minimal tierische Produkte, kein Fleisch, ja. Also das kann auf jeden Fall dem Körper helfen, etwas gesünder im Sinne von regulierter zu werden, ja.
Ja, wo du das ansprichst, wir haben ja letztes Mal auch über diese Entzündung gesprochen, die ist ja auch Endometriose bei polyzystisch Ovar. Und ich habe gelesen, seit 2026 gibt es sogar, weil man von diesen Zysten, wo du es vorhin gesagt hast, fiel mir das ein, ein bisschen weggeht, polyendokrines metabolisches Ovar-Syndrom soll es, glaube ich, jetzt demnächst
Ja,
heißen.
das trifft es ein bisschen besser.
Das trifft es ganz gut, weil so Poly heißt ja mehrfach endokrinologisch betroffen. Das ist, glaube ich, gerade klar geworden. Und weil der Ursprung in den Ovarien ist, fiel mir gerade ein, als du gesprochen hast, das wusste ich selber auch nicht, aber seit 2026 soll es jetzt wohl, ich weiß nicht, ob es schon umgesetzt ist im ICD, Ja, und du hast es ja angesprochen und gerade weil du Ernährung sagst, gerade Jugendliche, also junge Mädchen, wissen so diese Energy-Drinks, high, hoch, zuckerlastig. Das ist halt tatsächlich, glaube ich, die Herausforderung, Menschen dazu zu bewegen, Gewohnheiten, die eben nicht gesundheitsförderlich sind, gegen gesundheitsförderliche Gewohnheiten zu tauschen. Und bei Endometriose hatten wir es auch beim polyzystischen Ovar durch die hormonelle Umstellung gibt es eben auch diese chronische Inflammation, wo man eben CRP-Spiegel sogar messen kann. Ich erlebe das immer mal, dann kommt man dann, ja, CRP ist hoch und man guckt dann und sieht, ah ja, es passt irgendwie in das andere rein. Das kriegst du ja mit Ernährung tatsächlich, weiß man heute ganz gut in den Griff. Also eher antioxidative Sachen zu sich zu nehmen, ist meistens nicht das, was Jugendliche so gut finden. Nur, also wenn man jetzt zuhört als junge Frau, vielleicht auch, das ist wirklich was, was ja im Grunde leicht und in der Praxis nicht einfach umzusetzen ist, weil man an seine Gewohnheitsgrenzen stößt. Und da liebe ich deine Arbeit, weil da setzt du ja an, wirklich mit dem Mindset zu gucken, wo, was ist das Ziel und sind sie bereit dafür, vielleicht auch auf Dinge zu verzichten, die vielleicht lecker, aber ungesund waren bis gestern, ja.
Ja, das ist richtig. Also ich denke, das muss man ganz klar auch dann der Patientin, der Frau, dem Mädel vor Augen führen. Ich sage dann immer, wie weit bist du bereit zu gehen, ne, für deinen Heilungsweg? Und Heilung jetzt nicht im Sinne von, dann ist die Krankheit oder das Symptom weg, sondern es geht ja wirklich darum, eigentlich geht es darum, das beste, authentischste, schönste Leben zu leben, mit all den Dingen, die mir gegeben wurden in diesem Leben, ja. Und wenn jemand nicht bereit ist, die Ernährung umzustellen oder nicht aufhört zu rauchen oder nicht irgendwas anderes ändert, dann stoße ich natürlich auch an meine Grenzen. Aber ich finde es immer so wirklich so klar, wichtig, das so klar zu sagen, dass die Hauptveränderung, die geht nicht von uns als Ärzten aus. Wir geben Impulse, wir können aufklären, weil wir einfach viel wissen, aber das umzusetzen, also das muss jeder für sich selber machen, ja. Und das Schöne ist manchmal, manche gehen dann und ich denke, bin mal gespannt, ne? Und dann kommen die nach 3 oder 6 Monaten wieder und sagen, ich habe jetzt den Zucker weggelassen oder ich kümmere mich jetzt mehr um mich. Und dann sitzt manchmal eine Frau vor mir und die sieht völlig verändert aus. Und dann denke ich so, oh, wie dankbar, ne? Die hat es angenommen, die hat es irgendwie in sich aufgenommen und spürt auch, was es für eine Macht haben kann, die eigenen Gewohnheiten zu verändern und vielleicht auch ein bisschen liebevoller auf sich zu blicken und zu sagen, okay, der Körper, das Leben hat mir jetzt das PCOS gegeben, was kann ich wirklich bestmöglich daraus machen?
Ja, das ist schön, wie du das gesagt hast. Also wirklich dieses, das ist auch ein schöner Satz, wie weit bist du bereit zu gehen? Was bist du bereit dafür zu tun? Weil das erlebe ich auch ganz oft, das ist oft so eine Erwartung, naja, dann gehe ich irgendwo hin und bekomme ein Medikament oder der Arzt sagt mir, was ich mache. Da wird es dann schon kritisch, weil wenn das dann eben, wie du sagst, ne, das und das würde ich ihnen raten, dann ist es bei manchen schon zu viel und das ist tatsächlich eine Entscheidung, die jeder treffen kann für sich. Und man muss das nicht gut finden. Man kann denken, oh, der Nachbar hat es leichter als ich, ja, weil der ernährt sich so. Nur letztendlich kann es ja auch sein, du hast eben PCO, wie es ja bis gestern heißt, und fängst an, dich gesund zu ernähren, dich mehr zu bewegen und hast dafür ein gesünderes Leben als eben vielleicht jemand anders, der das länger so macht, in dem ungesunden, in Anführungszeichen, Lebensstil und dafür andere Sachen bekommt. Und deshalb finde ich das auch so schön, wie du das immer sagst, das anzunehmen und das irgendwie als, ja, als wie so eine Message auch anzunehmen, ein Symptom, was auftaucht, um mal zu gucken, was ist los und wie kann ich damit sein, weil das, ich finde, es sagt doch immer so viel über einen selber, wie man mit seinen Symptomen ist. Da lernt man sich ja selber am besten kennen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du erlebst. Also
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist, also ich glaube, das hat auch, wir haben uns vorhin gerade drüber unterhalten, das kann jeder auch aus eigener Erfahrung sagen, ne? Was wir bisher im Leben erlebt haben und wie wir damit umgegangen sind. Und also ich kann nur sagen, aus meiner Lebenserfahrung und eben auch wirklich aus der Arbeit mit Patientinnen, die ich ja jetzt jahrzehntelang mache, die Natur macht nichts ohne Grund. Und das betrifft die Schönheit der Pflanzenwelt draußen oder die Tiere genauso wie eben den Menschen und den Körper und das, was damit passiert. Das hat alles hat eine tiefere Bedeutung, auch wenn manche sagen, spiritueller Quatsch, ist nicht so. Nein, ich sitze hier und ich sage das voller Überzeugung, weil ich das einfach weiß, weil ich es erfahren habe und weil ich es jeden Tag hier sehe, ja.
Ja, also da haben wir auch gesagt, machen wir noch mal eine ganze Folge zu, so Stichwort Spiritualität und in der Gesundheitswelt. Ich schließe mich da 100% an. Also ich bin davon auch so überzeugt. Ich bin so dankbar. Oft habe ich gerade gedacht, als du gesprochen hast, mein Papa war ja Allgemeinmediziner und der hat ja immer ganzheitlich gearbeitet und der hat ganz früh immer schon gesagt, also geht nicht, gibt's hier nicht. Also wenn wir irgendwie krank geworden sind als Kinder, aber das waren immer so, waren natürlich Sachen, ne? Und wenn wir dann so, oh, und das, und dann hat er gesagt, nee, also geht nicht, gibt's nicht, gibt immer auch einen anderen Weg. Und das hat sich bei mir so eingebrannt. Das ist so spannend, weil das ist, weil, wie du das sagst, was du halt hörst, weißt du, wie du Umgang mit Krankheit erlebst. Und für mich ist immer, ich bin ja Ärztin geworden, aber für mich lässt Krankheit so wenig Raum. Also es ist eher so immer der Fokus auf, okay, wie können wir es ändern? Wie können wir damit sein? Und das war nie so der Fokus. Und als du gerade gesprochen hast, das ist eben die Erfahrung, die wir machen, was wir hören, was wir lernen, das geht halt rein. Und das ist wirklich eine Einladung an euch alle. Guckt mal, wie ihr vielleicht Umgang mit Krankheiten oder Tod auch erlebt habt, als Kinder, als Jugendliche, was ihr so reinlasst ins System. Sowas wie, ist nicht heilbar? Ah ja, wenn es nicht heilbar ist, kann man nichts machen. Das hören ja, kann man ja auch so hören, ist nicht heilbar, aber man kann super damit leben. Man kann was verändern, man kann es als Chance nutzen. Klingt ja dann ganz anders. Und deshalb finde ich das so toll, wie du in der Praxis eben auch arbeitest, dass du eben diese Tür öffnest und nicht sagst, okay, wir haben jetzt schulmedizinisch die Option, sondern dass du die Tür immer aufhast und niemanden rauslässt, auch mit der anderen Option, und dann eben die Wahl lässt, ob jemand das annimmt und den Weg geht oder ob jemand eben sagt, na, ich mache es nicht. Was ich immer cool finde, ist, wenn jemand die Entscheidung getroffen hat, weil er die Wahl hatte, dann kann er aber hinterher auch nicht mehr meckern, finde ich, wenn es nicht funktioniert, weil dann kann man immer sagen, naja, also dann bist du halt noch nicht bereit und vielleicht ändert sich das. Hast du Patientinnen, die, wenn du so im Erstgespräch bist, weil du hast ja angesprochen, oh, es ist so ein bisschen esoterisch, spirituell, ist ja nicht für jeden was. Die gehen, die dann aber vielleicht auch nach einer Zweit-Drittmeinung bei wem anders zu dir zurückkehren und dann bereit sind für Veränderungen. Hast du die auch?
Ja, klar. Also natürlich habe ich die und das ist für mich ist das auch völlig okay, weil wie gesagt, das ist der Heilungsweg von jedem, ne? Ich habe das, ja, ich habe das öfter sogar auch, ne, dass ich, dass wir eine Diagnose haben oder ich sag mal irgendwas haben, wo ich sage, okay, so und so ist es, das und das können wir tun. Und dass manche dann, sage ich mal, irgendwo anders hinwechseln, weil sie vielleicht denken, eine andere Behandlung ist besser oder schneller. Kann ja sein, darf wirklich jeder für sich selber entscheiden. Aber ich habe eben auch wirklich einige, die kommen dann zurück und spüren einfach, dass auf einer tieferen Ebene durchaus noch mehr getan werden kann. Ja, und das freut mich natürlich total. Also ich habe auch viele Patienten, die, also ich betreue ja viele wirklich schon lange, viele sind schon seit 10 Jahren bei mir. Und ich spüre dann manchmal auch, glaube ich, auf welcher Ebene ihres Lebens sie sich befinden und wie viel Mut sie auch haben, sich eben den anderen Dingen, ich sage immer Beyond Medicine, ne? Also sich den anderen Dingen dahinter zu öffnen und die dann einfach von einem Problem ins nächste stolpern. Und dann irgendwann hatte ich jetzt neulich auch eine, die sagt, ich habe jetzt mit Yoga angefangen, ne? Und die auf einmal spürt die, wie viel sich verändert. Und es ist mitnichten so, dass ich jedes Mal sage, mach Yoga, hör auf zu rauchen, mach dies, mach das, sondern im Grunde sitze ich einfach da und bin, wie ich bin. Und lade eigentlich alles ein, von dem ich weiß, dass es möglich ist. Ja, und das, also man sieht es schon, wenn man hier im Sprechzimmer sitzt. Es ist nicht so ganz normal. Aber das ist okay, ja. Und das Schöne ist eben, wenn Patienten dann auf einmal spüren, dass es wirklich möglich ist, Dinge einfach zu verändern oder dass Dinge sich verändern, indem sie sich verändern. Das ist fantastisch, ja.
Ja, und ich glaube, der Unterschied ist, also wir kennen uns ja jetzt eine Weile leider noch nicht live, aber so durch viele Gespräche. Ich glaube, der Unterschied ist wirklich, dass du eben auch selber dran glaubst. Also, dass du als Medizinerin eben auch weißt, das ist ein Weg, und das spüren Menschen auch. Also, das ist, da sind wir wieder bei, du hast es vorhin angesprochen, dieses authentische Sein. Ich glaube, wenn jemand als Schulmediziner, wir haben vorhin drüber gesprochen, ja, wenn Menschen dann hören, okay, Unheilbare Krankheiten sind dann doch geheilt. Was taucht dann auf? Ach ja, war eine Fehldiagnose oder also wie ist das bei vielleicht Therapeuten? Und unsere Idee war dann so ein bisschen, ja, ein paar hören sich vielleicht an und öffnen sich. Und das wäre auch unser Wunsch, einfach mal sich zu öffnen für die Möglichkeit und sich mal einzulassen, damit zu beschäftigen, weil ich glaube, dass man viele Therapeuten auch noch mal auf einer anderen Ebene erreichen kann, die eben merken, okay, da geht offensichtlich mehr. Und wenn wir das wirklich glauben und leben, dann öffnen sich auch Patienten dafür, weil ich glaube, sonst passt es. Und der andere sagt vielleicht, also das ist alles irgendwie esoterischer Quatsch und ist nicht bereit. Und das ist auch wieder spannend, weil da sind wir auch wieder bei Erfahrung und bei Persönlichkeit und wie Menschen geprägt sind. Also letztendlich bleibt es tatsächlich, wir kommen immer wieder darauf zurück, dass es was Übergeordnetes gibt, was wir erfahren wollen und wie Leben ist. Und unsere Vision ist ja wirklich, dass man einfach diesen Raum öffnet für Heilung auf einer anderen Ebene, also nicht nur Symptombehandlung und vielleicht wird ja sogar eine Krankheit geheilt, nur wenn das, was drunter liegt, noch nicht weg ist. Aus unserer Überzeugung taucht was Neues irgendwann auf. Also, dann hast du vielleicht eine Krankheit in Anführungszeichen besiegt, wie es so schön heißt, und vielleicht sogar wirklich gekämpft, damit sie weg ist. Und dann taucht plötzlich Jahre später was Neues auf, weil eben das, was drunter liegt, noch gar nicht erkannt wurde. Und das finde ich so toll, dass du eben diesen Ansatz hast. Ich habe mich immer so gefragt, mit PCO ist es oft so, also wir sehen die Jugendlichen ja eher. Ich bin ja Kinderendokrinologin und jungen Frauen werden dann geschickt, oft auch mit einer ganzen Latte an Hormonwerten schon bestimmt und dann sollen wir gucken. Ich habe mich immer gefragt, wer ist so primär? Wahrscheinlich mischt sich ein bisschen Gynäkologie, Endokrinologie. Ich habe manchmal den Eindruck, dass auch in der Gynäkologie das oft noch gar nicht so verstanden ist, vielleicht auch nicht so ganzheitlich, wie du rangehst, weil ich glaube, wenn man mit den Symptomen zu dir kommt, dann ist der Pfad relativ schnell klar. Was würdest du raten, wenn jemand Symptome hat? Der Hausarzt ist ja wahrscheinlich der erste Anlaufpartner, wo Menschen hingehen. Oder wie ist dein, was ist so deine Erfahrung, wie die Frauen dann zur Diagnose kommen tatsächlich?
Also, was man dazu auch sagen muss, ist, viele lesen ja auch oder ich sag mal googeln oder gucken,
Ja.
ne? Die geben ihre Symptome ein, seltene Periode, vermehrte Behaarung und schwupp sind sie eigentlich schon bei PCOS, ne?
ChatGPT mittlerweile aus,
Ja.
ne?
Also ich habe das schon, meistens ist es so, wenn ich diese Diagnose stelle, ist, dass oft die Frau dann schon kommt und sagt, kann es sein, dass ich das habe, ja? Weil einfach irgendwas äußerlich ist. Aber ich habe eben auch manche, die begleite ich ja, wenn die größer werden, wo wir dann einfach irgendwann anfangen, drüber zu reden, wo ich sage, guck mal, das und das und das zeigt uns der Körper jetzt. Ich denke, das ist, oder das ist diese Diagnose. Wir sollten mal eine Diagnostik machen, dass wir einfach wissen, wie wir damit umgehen, ne? Was ich immer mache, ist die internistische Endokrinologie mit einbinden, ne? Weil ich einfach weiß, dass dieser Komplex Zuckerstoffwechsel und so weiter, Metabolik einfach eine ganz große Rolle spielt und weil ich es wichtig finde, dass eben auch da die Patienten sehen, dass auch andere Fachgebiete wichtig sind, dass wir die damit einbeziehen, ne? Also das mache ich eigentlich immer. Und ja, wie gesagt, es kommt dann darauf an, was im Moment im Vordergrund steht. Ne? Wir hatten es mit den jungen Mädchen und manche sind dann einfach auch zufrieden mit einer Pille. Und dann ist es auch okay erstmal. Und vielleicht werden sie dann irgendwann älter und dann kommt das Thema Kinderwunsch. Dann
Ja.
setzen sie die Pille ab und natürlich ist das PCOS dann noch da. Ja, das geht ja dadurch nicht weg. Und dann überlegen wir natürlich, wie gehen wir da jetzt ran? Ja, wenn ich selten eine Periode habe, habe ich halt auch selten einen Eisprung. Und auch da gibt es schulmedizinisch gesehen ganz viele Möglichkeiten, das einfach zu unterstützen, auch mit ganz normalen Hormonen. Ja, und das ist auch okay. Und manchmal muss man dann einfach da hingehen und sagen, guck mal, bei dir ist es halt nicht so wie bei anderen Frauen, dass jeden Monat ein Eisprung stattfindet. Wir müssen einfach ein bisschen nachhelfen und dann ist es auch in Ordnung, ne? Dann klappt es auch mit einer Schwangerschaft, ja.
Ja, und wie wir dich kennen, du begleitest nicht nur mit den normalen Hormonen oder Hormonen an sich, sondern bei dir wird es sicherlich auch so sein, dass ihr trotzdem auch hinguckt, so das Mindset sich anzugucken, was
Ja,
dahinter liegt.
klar. Nee, also das finde ich ist eigentlich, oder das ist essentiell. Das ist ja im Grunde, wenn wir jetzt richtig nochmal zur Kinderwunschbehandlung gehen. Das ist ja so wichtig, einfach mit welcher Intention gehe ich da rein und Wie gelassen oder wie ängstlich gehe ich da rein? Was habe ich für Sorgen? Kann ich mich darauf einlassen? Also das finde ich ganz wichtig, vorher so einen emotionalen Check-up auch zu machen und einfach auch zu gucken, ja, mit welcher Intention oder mit welchem Gefühl gehe ich da rein, ne? Das finde ich total wichtig, ja.
Ja, und für dich ist das so normal, so zu arbeiten.
Ja,
Das ist so
eigentlich
schön,
schon.
weil du sofort gesagt hast, ja, also das ist ja so die Basis, das ist ja essentiell, also das Mindset. Ich glaube eben, das macht den Unterschied. Deshalb, wir sprechen darüber, weil wir das leben. Und ich
Ja.
glaube, es machen nicht alle so. Also ich glaube, bei vielen ist es eben anders, was nicht heißt, dass sie schlechtere Arbeit machen, um Gottes Willen, sondern es ist nur der Anstoß, vielleicht mal zu gucken, wie erfolgreich bin ich denn mit meinen Patienten in der Umsetzung und ja, und letztendlich vielleicht dann auch im Kinderwunsch. Ich glaube, dass Mindset-Arbeit in der Schulmedizin eben einfach so viel zu kurz kommt, weil bei vielen taucht auch auf, das wirst du wahrscheinlich oft gefragt, ja, wie machst du das denn? Wir haben ja nur so eine bestimmte Zeit. Also für sowas habe ich keine Zeit. Also vielleicht noch
Ja.
für, weißt du, für Diagnostik und für Hormonbestimmung, das zu besprechen und zu sagen, okay, antiandrogene Pille, also die eben diesen männlichen Hormonen entgegenwirkt. So, dafür habe ich Zeit, aber jetzt Mindset mir anzugucken. Also, Christine, ganz ehrlich, schöne Idee, aber wie soll ich das denn noch machen?
Ja. Ja.
Da wäre meine Frage. Du schaffst es ja. Also, du kriegst es hin,
Ja.
machst es. Und ich frage mich manchmal, ja, das ist vielleicht in den ersten Gesprächen mehr Zeit, aber ist es am Ende nicht vielleicht gewonnene Zeit, weil du nicht immer wieder dich reißt und über das Gleiche sprichst? Also,
Also das ist echt gut, dass du das jetzt ansprichst, weil auch ich bin ja nicht frei von inneren Konflikten. Ich habe eine ganz normale kassenärztliche Praxis und natürlich sehe ich viele Patienten am Tag und natürlich muss ich mir auch irgendwie Zeitfenster setzen, weil sonst würde ich das ja alles irgendwie gar nicht auf die Reihe kriegen, ja. Ich würde so gerne mit jeder Patientin Stunden verbringen, für diejenigen, die sich auch öffnen. Ich habe auch manche, die kommen rein und wollen in 10 Minuten eine Vorsorge und gehen wieder. Und das ist auch für mich okay, ne? Wie schaffe ich das? Ich glaube, also es ist tatsächlich nicht wirklich immer dieses Hinsetzen und darüber reden, sondern es fängt eigentlich schon damit an, dass die Patienten hier in die Praxis reinkommen und einfach spüren. Ich will jetzt mal sagen, dass es hier ein bisschen anders ist, ne? Es hängen andere Bilder, es liegen andere Zeitschriften im Wartezimmer. Mein Sprechzimmer ist ein bisschen anders. Es riecht immer gut. Ich nutze ätherische Öle. Das sind so Sachen, die einfach ganz selbstverständlich für mich sind. Und ich spüre im Grunde sofort, wie weit kann ich gehen, einer Patientin diese Türen zu öffnen, wo sie dann anfängt, über sich nachzudenken. Und das ist manchmal gar nicht ein langes Gespräch, sondern das sind so Impulsfragen, oder auch mal einfach Nachfragen. Und oft sage ich auch, wenn so ein Gespräch beendet ist, dann, ich gebe Ihnen noch mal was mit zum Nachdenken, ne? Das sind so Hausaufgaben oder so. Und dann spüre ich schon, kann sich diejenige dafür öffnen oder nicht. Und was ich auch tatsächlich mache, was vielleicht ein bisschen ein Unterschied ist, telefoniere oft nach der Sprechstunde. Also bei mir gibt es so eine, ist jetzt keine Telefonsprechstunde, aber Patienten, die ein Anliegen haben oder wo wir vielleicht nochmal nachhaken oder wo wir auch Hormone besprechen, dafür nehme ich mir Zeit am Telefon. Und ja, Grüße an die anderen kassenärztlichen Kollegen. Das kann ich nicht abrechnen. Aber das sind Dinge für mich, die machen eine Veränderung, wie du sagst, weil wenn ich einfach diesen Raum aufmache für die Möglichkeiten, die es gibt, dann ändert sich irgendwas in der Arzt-Patienten-Beziehung, auch im Leben von der Patientin. Und dafür braucht es manchmal gar nicht so viel Zeit, sondern es ist dieses Miteinander umgehen und einfach ja dieses Anstoßen und dieses Türen öffnen. Das ist es, glaube ich, ja. Aber ich habe auch Tage, ehrlich, da sitze ich hier und denke so, oh mein Gott, das Wartezimmer ist voll und hier sitzt wirklich eine Frau, hatte ich gestern wieder, wo ich gespürt habe, die Seele, die schreit, die will irgendwas erzählen. Und was ich gelernt habe, ist auch, ich lasse den Raum dann. Ja? Also ich würde nie jemand rausschicken und sagen, es tut mir leid, die Zeit ist um, ich muss jetzt weitermachen. Also das habe ich gelernt und es ist so wichtig, auch jeder Patientin diesen Raum zu geben, wenn ich spüre, da ist wirklich etwas, ja, wo ich einfach jetzt zuhören muss oder wo ich vielleicht ein paar Impulse geben muss. Ja, und dann warten die anderen einfach länger. Aber das wissen die Patienten hier mittlerweile. Ja, also ich habe auch einen schönen Aushang draußen, wo das steht, dass jeder seine Zeit bekommt, die er braucht. Und es gibt Tage, die laufen super. Da bin ich vielleicht um 2 fertig und dann ist es gut. Aber es gibt auch Tage, wo Wartezeiten lang sind. Aber das ist eben genau dann, wenn jemand sich öffnet und einfach diesen Raum braucht. Und dann weiß ich aber genau, wenn ich da einen Grundstein lege, dann ist es beim nächsten Mal, ich will jetzt nicht sagen, geht's wieder schneller. Aber dann ist einfach ein anderes Miteinander da, ja. Also ich glaube, es
Ja,
ist nicht wie ich mich strukturiere, sondern es ist einfach, wie ich bin und wie ich den Raum einfach halte, ne? Genau, ja.
da war ganz viel drin, auch falls Kollegen zu hören, weil es gibt ja so viele Seminare über Zeitmanagement, Strukturmanagement. Und interessanterweise stoßen wir immer an Grenzen. Und ich glaube, das ist genau die Grenze. Denn wir glauben ja, dass nichts ohne Grund passiert. Und wir glauben auch, also weißt du, dann hast du einen, da dauert es länger. Aber dafür, das ist meine Erfahrung, wenn ich habe das auch, dann merkst du, ich arbeite ja viel mit Diabetesfamilien. Und wenn Kinder Diabetes haben, ist manchmal einfach was anderes dran. Da geht es nicht um die Zuckerwerte. Und dann dauert es länger. Und interessanterweise löst sich dann viel im Nachhinein von alleine. Also der Nächste braucht dann kürzer oder ein Termin wird abgesagt. Das habe ich so oft, wenn ich die Zeit dann brauchte, in Anführungszeichen, und mir genommen habe, wenn ich nicht verfalle in Stress. Oh Gott, da sitzen so viele, sondern wenn ich gelassen bleibe und sage, ich nehme mir die Zeit, es löst sich, dann passieren so Dinge. Und da sind wir wieder bei dem Bereich, wo wir auch mal drüber sprechen, Spiritualität und alles ist verbunden. Ich glaube, das ist wirklich das Gesetz der Anziehung, universell. Also du gibst was rein und dann kommt was raus. Und es ist so wertvoll und es ist so schön, dass du das gesagt hast. Und manchmal reicht der Impuls, also wie du auch gesagt hast, einfach Hausaufgaben mitzugeben. Also du weißt, du hast vielleicht wenig Zeit, aber du weißt, okay, es ist eine Frage und die gibst du jemandem mit. Und dann löst sich zu Hause ganz viel, weil du plötzlich erkennst, weißt du, so, es kann ja so eine Frage sein, sie überlegen sich jetzt mal, wie wollen sie wirklich, wirklich leben? Merkt jemand, also ich stresslos werden. Ach, ich bin mega gestresst. Das erkennt er vielleicht nur die Frage. Ach, ich bin total gestresst, weißt du? Und dann fängt er schon alleine an. Und wenn er das nächste Mal zu dir kommt, hat er schon vielleicht Sachen umgestellt. Das wird nicht bei allen sein, aber das erlebe ich so oft. Und ich glaube, das ist eben die andere Art der Medizin und wie wir uns wünschen würden, die neue Art der Medizin, Schulmedizin zu integrieren und die Sachen zu nutzen, weil die Patienten dann ganz anders alleine unterwegs sind und schon Dinge umsetzen, weil wir einen Impuls gesetzt haben. Da braucht es gar nicht immer große apparative Diagnostik, Therapie und solche Sachen. Ach ja, du bist ja weit weg. Ich habe ja vorhin zugegeben, dass ich so ein bisschen schlummerig bin mit meinen gynäkologischen Vorsorgen, weil ich irgendwann gedacht habe, ach ja, mein Körper zeigt mir schon. Aber ich weiß das auch, wenn man in so eine Praxis kommt, weißt du, kommst da rein und es ist Ruhe. Also Ruhe wird ausgestrahlt, ja, dein Tag ist nicht anders als bei anderen, aber es ist ein Unterschied, wie du damit bist, ob du gestresst bist oder nicht. Da riecht es schön. Also, das ist ein bisschen anderes Ankommen und ich glaube, die Dinge machen dann am Ende des Tages den entscheidenden Unterschied, auch ob jemand gesünder, vitaler und ja, geheilter, wenn man so will, ist. Ja, es sind sehr schön. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie das bei dir aussieht und nicht, weißt du, so esoterisch, sondern einfach wirklich ruhiger und ein bisschen mehr menschlich als medizinisch, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Unterschied am Ende des Tages. Dieses Spüren, das braucht der andere. Und bereit sein, eben Dinge reinzugeben in dem Wissen, dass es am Ende des Tages sowieso immer ausgeglichen ist. Also klar ist man am Tag voller und mehr. Das kann ich auch nicht leugnen. Da bist du halt auch mal eine Stunde länger da, aber dafür hast du einen anderen Tag. Also immer das Gesamte zu sehen. Und am Ende ist es, glaube ich, so ausgeglichen, wie man selber das zulässt. Deshalb, wir laden wirklich alle Ärzte, Therapeuten ein, mal zu schauen, was könnt ihr umstellen, was könnt ihr verändern bei euch, weil das wird sich auf die Patienten auswirken. Du wirst andere Patienten anziehen im Großen als vielleicht eine, ich sag mal, andere Kassenpraxis, die eben, ne, also eben keine Heilpraxis ist im Sinne.
Ja,
Was würdest
klar.
du denn, so als Quintessenz oder so als Key Nugget noch mitgeben, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe mir die Folge jetzt angehört, was nehme ich mit? Was ist so das, was ich für mich rausziehen kann? Was kann ich umsetzen? Vielleicht ist ja jemand, der mit dem polyzystischen Ovar gerade struggelt und sagt, ja, es klingt ja alles, ich habe jetzt wirklich, also bei mir geht es wirklich nicht, bei mir ist es wirklich richtig schlimm.
Also Ich denke, es sind zwei Dinge. Das erste ist tatsächlich auch mal zu gucken, wo bin ich in Betreuung und fühle ich mich da wohl. Also das ist, glaube ich, beim PCOS ist das schon ein Thema, weil viele Ärzte dazu neigen, einfach zu sagen, okay, du nimmst jetzt das und dann ist gut. Ja, das ist vielleicht okay, aber das fühlt sich vielleicht nicht okay an. Also da würde ich alle Patientinnen motivieren, noch mal zu überlegen. Da, wo ich in Betreuung bin, fühle ich mich da wirklich gesehen und aufgehoben? Bin ich aufgeklärt worden über die Möglichkeiten, die ich zusätzlich noch machen kann? Ja, das finde ich total wichtig, das auch einfach mal in Frage zu stellen und dann zu überlegen, habe ich vielleicht noch mehr Fragen? Wo kann ich die Antworten herbekommen? Ja, und was ich eben auch wirklich wichtig finde, und das betrifft eigentlich alle Symptome oder Krankheiten wieder, einfach mal zu hinterfragen, was möchte mir das jetzt sagen in dieser Lebenssituation, wo ich jetzt bin? Was möchte mir das Ganze sagen? Vielleicht darf ich mich mehr um mich selber kümmern. Vielleicht ist irgendwie Ernährung und Sport sowieso ein Thema für mich. Ja, vielleicht sagt das PCOS einfach, kümmere dich da noch ein bisschen mehr um dich. Ja, vielleicht habe ich ja einen Kinderwunsch, aber habe mit niemandem bisher drüber geredet, habe mich nicht getraut, das zu sagen. Also einfach so diese Botschaften dahinter noch zu sehen und vor allen Dingen nicht dran zu glauben, wenn jemand sagt, das ist nicht heilbar. Das schulmedizinisch gesehen ist das vielleicht so. Es gibt körperliche Veränderungen, die haben wir einfach unser Leben lang. Aber in dem beim PCOS ist Heilung eben nicht, dass es weggeht, sondern Heilung ist, dass ich es integriere und mir anschaue und gucke, dass ich bestmöglich betreut bin und dass ich eben für mich auch überlege, was kann ich dafür tun, dass es mir einfach damit gut geht, ja.
Ja, es ist schön, dass du es nochmal gesagt hast, weil Heilung, was heißt Heilung? Für den einen heißt Heilung, es ist komplett weg und der andere ist geheilt, wenn er, weißt du, wenn er glücklich, vital, mit hoher Lebensqualität damit lebt. Und wir haben es, glaube ich, in der Folge mehrfach angesprochen. Das ist eben auch wirklich eine Veränderung, womit Lebensstil, der sowieso gesund ist für viele andere Sachen, schon im Grunde, wenn man so will, Heilung, ich setze jetzt mal ein Gänsefüßchen, weil jeder Schulmediziner würde sagen, Ultraschall sieht man es noch. Ja, das stimmt.
Klar.
Trotzdem hast du halt, weißt du, bist du vielleicht auf einer anderen Ebene geheilt. Und darum geht es, glaube ich, auch nochmal so Begrifflichkeiten und so sich anzugucken. Und ich danke dir sehr, sehr, sehr für die Folge, denn ich glaube, das ist nochmal wirklich ein Anstoß, sowohl für Betroffene als auch für Menschen, die eben ja im Fachlichen damit arbeiten, nochmal so die Tätigkeit zu hinterfragen. Und ich habe gemerkt, so, wir haben ja auch junge Mädchen mit polyzystischem Ovar-Syndrom. Und wir dürfen, glaube ich, auch wenn wir es schon noch mehr in die Tiefe gehen, gerade Bewegung und Ernährung anzusprechen, weil, ne, also gerade wenn dann Übergewicht schon da ist und dann taucht bei einem oder anderen vielleicht, ach ja, und da setzt sowieso nicht um, nicht immer vorauszusetzen, was der andere bereit ist zu tun und was nicht, sondern zu fragen, so wie du gesagt hast, was bist du bereit zu tun? Also wenn der Leidensdruck groß ist oder das Ziel, dann sind Menschen ja zu wirklich fast allem in der Lage. Und das finde ich so cool in unserer Arbeit, dass wir eher gucken, okay, wo willst du hin? Also was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Und wenn es nicht weggeht, wie soll es denn dann damit sein? Ach ja, wenn es normal ist und es ist da, ist es ja fast egal, ob es da ist. Und das ist vielleicht die Einladung, nochmal da hinzugucken. Also wirklich auch für jeden so, was will ich wirklich, wenn auch medizinisch erstmal, wir stellen uns auf den Standpunkt, alles möglich wäre und ist, was will ich dann wirklich erreichen? Ja, schön. Ja, ich danke dir sehr und weil du es ja angesprochen hast, auch Kinderwunsch, dazu gibt es eine Folge, die ist schon ein bisschen älter mittlerweile. Die ist jetzt nicht Teil der Reihe, weil wir vor einiger Zeit mal mit Verena zusammen auch eine Folge aufgenommen haben. Also wenn jemand gerade bei Kinderwunsch irgendwie, wo es geklingelt hat, dann hört euch die Folge auch sehr, sehr gerne an, weil sie auch nochmal andere Aspekte beleuchtet. Und ich danke dir sehr. Und ich denke die ganze Zeit, du hast so eine wunderschöne Kette an. Die gefällt mir total gut. Also ich bin manchmal ganz abgelenkt, weil ich mir die ist so schön.
Soll ich jetzt Werbung machen dafür?
Das
Nee.
wollte ich jetzt nochmal loswerden. Die ist wirklich wunderschön. Also falls jemand die Kette auch schön findet und Christine Werbung machen soll, schreibt uns an.
Genau.
Schreibt uns aber auch an, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Anregungen habt. Für Ärzte und Therapeuten wird es ab Oktober tatsächlich eine Coaching-Ausbildung geben, wo eben solche und andere Aspekte auch Teil sind. Also mal anders zu gucken, sein eigenes Mindset zu überprüfen, um eben auch für seine Patienten was anderes zu machen, weil letztendlich gehen wir vor.
Ja.
Und für, ne, wenn ihr eine Geschichte habt, die ihr teilen wollt, unser Podcast, wer ihn regelmäßig hört, merkt, die Themen sind ganz gemischt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es geht letztendlich allerdings immer darum, wirklich Veränderung bei sich zu erreichen, um der Vision eben Wandel auf allen Ebenen zu folgen. Und wir danken dir sehr, dass du Teil unserer Reise bist. Wir freuen
Gerne.
uns auf andere Interviews mit dir. Und vielen, vielen Dank, Christine.
Danke dir. Ich freue mich auf das nächste Mal. Dankeschön.
Und vielen Dank fürs Zuhören.